Du nennst die?
Dem Psalmlesen für heute Abend, 84. Ne? 84, ja. Psalm 84, das ist ein Psalm von der Söhne Korach, vorzusingen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel, der hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt.
Soll ich das?
Ja. Ja, wohl noch danken. Vater, du weißt, dass viele von uns wirklich eine ganz tiefe Sehnsucht haben, bei dir zu sein, in deinem Hause zu sein, in deiner Gemeinde zu sein, unter Menschen zu sein, die Sehnsucht haben, wie sie selber auch nach dir. Ich danke dir, Herr, dass du das in unser Herz hineingelegt hast. Manchmal tut es weh, weil du dich zurückziehst, weil du dich nicht zeigst, so wie wir es gerne hätten, du weißt das. Aber das gehört einfach auch zu unserem Glauben, dass wir festhalten. Bitte gib denen Mut, Herr, ganz tiefen, festen Mut, die jetzt einfach da ihre Nöte haben, ihre Schwierigkeiten, weil du dich ihnen nicht so zeigst, wie sie es gerne hätten. Segne uns auch heute Abend, fülle unsere Herzen, gib, Herr Jesus, auch heute Abend wieder das in unser Herz hinein, was wir nötig haben. Dazu musst du uns immer wieder die Lieblingsgedanken wegnehmen, ein Stück beiseite legen, helfen, damit du mit deinen Gedanken so hineinwirken kannst, Herr, wie es wirklich für uns Ewigkeitsbedeutung hat, und das ist unser Wunsch. Und so segne jetzt auch dein Bruder, der zu uns spricht. Amen.
Amen.
Ja, ich darf mich bei der Gelegenheit verabschieden. Ich gehe morgen in den Urlaub in die Schweiz und werde also deswegen heute Abend jetzt gleich gehen. Das hat jetzt nichts zu tun. Im Gegenteil, ich wäre gerne bei dir. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Und es ist immer schön, ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Wirklich, das ist etwas Schönes, wenn man Brüder lieb gewonnen hat und man sieht sie immer wieder. Also euch allen ein herzliches, führt euch Gott.
Ja, wir wünschen dir auch gesegnete Tage dort in der schönen Schweiz, Erholung und auch Erfüllung der Sehnsucht, von der wir jetzt sprechen.
Ja.
Ja.
Aha, aha. Nur eine Frage. Ich habe telefonisch.
Ich wurde es fragen worden. So macht man einstellig ein Fest.
Ja. Dann wollen wir noch ein Lied singen. 334. Weil die Liste der Wunschlieder ist doch recht lang. Und ich möchte nicht am Schluss als Betrüger mich verabschieden und sagen, du hast es versprochen, aber nicht gehalten. Die Lieder, die wir wünschen, auch zu singen. Also dann wollen wir doch uns bemühen. Einschränkend sage ich, die Lieder, die schon gesungen wurden, die stelle ich einmal zurück. Zuerst mal die neuen und dann sehen wir, ob wir die auch ein zweites Mal singen können. Aber jetzt 334, die Güte Gottes preisen.
Thank you. Leben, ich ewig danke dir.
Dankeschön. Eine Seele verlangt und sehnt sich, vielleicht sogar meine Seele, so steht es hier geschrieben, verlangt und sehnt sich. Sehnsucht. Wissen wir, was Sehnsucht ist? Nur wer wirklich Sehnsucht kennt, kennt den Menschen. 6 Milliarden Menschen und sie alle sehnen sich. Stellen wir uns einmal vor, alle die Wünsche und Sehnsüchte dieser 6 Milliarden Menschen würden alle zusammen auf einen großen Haufen gelegt. Das wäre ungeheuer. So groß ist die Sehnsucht. Ungezählte Wünsche nicht erfüllt. Die Medien machen sich das sehr zunutze. Sie reden davon, sie schreiben davon. Ein neues Programm wird hier empfohlen in unserer Stadt Korntal-Münchingen, Amtsblatt, steht groß drauf. Neues Volkshochschuleprogramm mit dem Schwerpunkt Sehnsucht erschienen. Vorträge und Kurse zum Semesterschwerpunkt Sehnsucht, die wie immer mit einem Pfeil hervorgehoben werden, sind vor allem im Bereich Gesundheit und Psychologie zu finden. Verborgene unbewusste Sehnsüchte sind Gegenstand zahlreicher Kurse. So in Korntal. Als ich kürzlich mit meiner Frau nach Stuttgart fuhr, sie dort in den schönen Intercity ablieferte, sie fuhr in die schöne Schweiz, da fiel mir ein großes Plakat auf in Stuttgart im Bahnhof. Da steht ganz groß drauf: Endstation Sehnsucht. Haben Sie es auch schon gesehen? Endstation Sehnsucht. Also das heißt doch mit anderen Worten, weiter geht's nicht mehr. Das ist die Endstation. Weiter kommen die Menschen nicht. Erfüllung, das haben sie offensichtlich nicht. Damit rechnen sie gar nicht mehr. Endstation. In der bekannten Schweizer Zeitschrift Ethos, kennen ja viele von uns, da ist ein neues Buch angeboten worden, in der letzten Nummer. Und dieses heißt Sehn-Sucht-Sinn. Also schon jemand in der Hand gehabt? Ja, ist noch nicht so bekannt. Sehn-Sucht-Sinn. Das soll wohl heißen, ich habe das Buch nicht gelesen, dass eine Beziehung da ist zwischen dem Sehnen und der Sucht und dem Sinn des Lebens. Wo wir bei der Sehnsucht bleiben, verfallen wir der Sucht und werden süchtig und wir verfehlen den Sinn des Lebens. Hier in unserem Text wird ja viel davon gesprochen. Und es ist wahr, wir können uns mit dem voll identifizieren. Meine Seele verlangt und sehnt sich. Nach was eigentlich? Nach Liebe. Die Sehnsucht nach einer totalen Liebe ist riesig. Nach was? Nach fernen Ländern. Dort hinter den blauen Bergen, dort muss es sein. So wie der verlorene Sohn, er hat auch Sehnsucht. Oder nach viel Geld, darum die Erfolge von Lotto und Toto. Man sehnt sich nach dem großen Los, nach dem großen Gewinn. Und warum erhalten wir ständig Glücksangebote mit der Post, in denen uns das Blaue vom Himmel versprochen wird? Clevere Manager spielen mit unserer Sehnsucht. Die vielen Reiseangebote, die Kaffeefahrten sind alles übles Spiel mit unserer Sehnsucht. Traumfahrt in die Karibik. Die modernen Tageszeitungen voller Versprechungen. Aber auch viele Lieder sprechen von der Sehnsucht. Es gibt ein schönes Lied hier in unserem grünen Liederbuch. Ich bin ja gespannt, wer weiß, was es für ein Lied ist. Es heißt im Refrain: Dort wird unsere Sehnsucht gestillt. Die Möwen, aha, sie weiß es auf Anhieb. Die Möwen, ja, das ist das Lied 216. Wir singen es aber jetzt nicht. Können wir später mal singen. Dort wird unsere Sehnsucht gestillt. Das muss ein enormes Lied sein, denn wer weiß, wo ist denn das? Dort alle sehen sich und haben sie nicht gefunden, die Erfüllung. Wo? Auch unser Psalm ist ein solches Lied. Ein Lied der Kinder Korah vorzusingen. Eine Seele verlangt und sehnt sich. Meine Seele. Wenn wir jetzt hier abbrechen würden und ich würde jedem einen schönen weißen Zettel geben und bitten, nach was sehnen wir uns jetzt so in der Mitte, im Höhepunkt unserer Freizeit am meisten? Da kämen ganz interessante Ergebnisse zusammen. Ich möchte sie jetzt nicht aufrufen, aber ich kann mir das so ausdenken. Viele sagen, nach neuer Kraft, nach neuer Gesundheit, nach Ruhe, nach Frieden und so weiter. Oder haben wir noch andere Sehnsüchte? Verständnis, ja. Vielleicht bessere Hörfähigkeit. Manche im Alter hören nicht mehr so gut. Es kann eine große Last sein. Und so weiter. Oh, wir haben alle unsere Wünsche und Sehnsüchte. Goethe, dessen Geburtstag wir ja im August feiern, war auch ein Mann der Sehnsucht. Er schrieb am Schluss seines Lebens den bekannten Vers, der du von dem Himmel bist, alles Leid und Kummer stillest. Den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz, die Lust? Friede, süßer Friede, komm, ach, komm in meine Brust. Das ist das Lebensbekenntnis des berühmtesten deutschen Dichters Goethe. Aber er hat sich vergeblich danach gesehnt. Er hat es nicht gefunden. Denn er sagte, er wäre ein dezidierter Nichtchrist. Er hat den, der allein wirklich Frieden bringen kann, er sehnte sich danach, abgelehnt. Und darum fand er keinen Frieden. Auch der berühmte Vordenker des Unglaubens, der große Vordenker von Adolf Hitler, das war der Nietzsche, der sagt etwa so, die Krähen schreien wirren Flugs zur Stadt und so weiter. Und dann heißt es am Schluss, weh dem, der keine Heimat hat. Ja. Nietzsche hatte keinen Frieden, er hat keine Heimat, er sehnte sich zutiefst nach wahrer Heimat. Er wurde wahnsinnig, weil er keine Heimat hatte, er sehnte sich zu Tode. Ungezählte Leiden wie Goethe und wie Nietzsche und so weiter, an ungestillter Sehnsucht. Und wenn es nicht gelingt, die Sehnsucht zu befriedigen, zu stillen, dann wird man eben süchtig. Wie viele süchtige Menschen gibt es doch? Alkoholsüchtig, drogensüchtig, spielsüchtig, Spielleidenschaft ist auch eine Sucht. Und was für Süchte gibt es doch alles. Augustin, der berühmte Kirchenvater, hat gesagt, du, o Gott, hast uns zu dir hin geschaffen. Und unser Herz ist unruhig, bis dass es ruht in dir. Er hat es erfasst. Er war auch sehr sehnsüchtig und hat in Lust und Sex die Erfüllung gesucht und nicht gefunden. Und dann hat er den Weg gefunden zu Gott. Und dann fand er wirklich das, was er suchte. Erfüllung. Nach was sehnen wir uns? Nach was sehnt sich die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift redet auch viel von Sehnsüchten. Fragen wir mal den alten, erfahrenen Senior namens Hiob. Hiob, nach was sehnst du dich? Kann es jemand von Ihnen spontan sagen, nach was er sich sehnte? Er sagt, wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten, und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet. So habe ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet und so weiter. Er sehnte sich nach Frieden, aber er hat es zunächst nicht gefunden. Und in Kapitel 19, Vers 27, da wird es dann schon etwas konkreter. Das ist Vers 25. Zunächst einmal heißt es dann später: Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ja, da war er an der Erfüllung. Er sehnte sich nicht mehr nach Rechtfertigung und so weiter. Er sehnte sich nur noch, ihn zu sehen. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das hat er erfasst, Hiob. Aber auch im Neuen Testament ist viel von Sehnsucht und Erfüllung. Was sagt denn der Paulus in Römer 8? Das ist ein Philipper. Aber das ist jetzt Römer 8. Da heißt es, wir sehnen uns nach unserer Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Und so geht es auch besonders manchen von uns Senioren. Wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Wir sind in guter Gesellschaft. Auch Paulus tat es. Und in 2. Korinther 5, Vers 4, da drückt er es auch aus, seine große Sehnsucht. Ja. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Dieses Wort seufzen müsste eigentlich so übersetzt werden: sehnen wir uns und sind beschwert, damit wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Nach was sehnte er sich? Nach der Entrückung. Dass er nicht durch den Tod gehen muss, sondern dass er entrückt würde, ist ganz offensichtlich. Ja, auch wir dürfen uns sehnen. Nun, unser Psalm redet vor allem nicht so sehr von der Sehnsucht, sondern von der Erfüllung. Ein Begriff ist in diesem Psalm dreimal zu finden. Und dieser Begriff kommt in den ganzen Psalmen 26 Mal. Hier allein dreimal in diesem Psalm. Das heißt, wie dicht hier wir diesem Begriff sind. Was ist das wohl für ein Begriff, der hier dreimal kommt? Wohl dem. Ja, das heißt genau übersetzt, glückselig der. Das ist der Ausdruck, der auch schon am Anfang der Psalmen zu finden ist, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Genau übersetzt, glücklich der. Und welche berühmte Predigt, fängt auch so an, die Bergpredigt, ja. Glücklich, selig sind die Armen im Geiste. Glückselig eigentlich. Dieses selig, das bei Luther zu lesen ist, ist nicht so ganz deutlich. Glückselig müsse es übersetzt werden. Ja, das ganz besondere Merkmal unseres Psalmes ist erfüllte Sehnsucht. Ein Psalm für uns. Ein Lied der Glückseligkeiten. Der drei Glückseligkeiten, drei verschiedene Arten der Glückseligkeit werden hier genannt. Und wir fragen uns zwei Dinge. Erstens, wie sieht erfüllte Sehnsucht aus? Und die zweite Frage, wie und wo finden auch wir diese Erfüllung? Also die erste, wie sieht sie aus, die erfüllte Sehnsucht? Ich lese Vers 5. Wohl denen, also glücklich, glückselig sind die, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Das ist die Glückseligkeit der Gemeinschaft mit Gott. Ja, das kommt noch dazu. Das ist die zweite Glückseligkeit. Zunächst mal Vers. Du hast schon Vers 6 gelesen, statt Vers 5. Ja, wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Ja, das ist das Erste, danke. Ja, die in deinem Hause wohnen. Und Vers 6 ist auch eine, ja, danke. Das ist also die Glückseligkeit der Gemeinschaft mit Gott. Gott. Unsere Berufung ist es ja, unser Lebenszweck. Als Gott uns Menschen werden ließ, hat er einen Zweck verfolgt. Ist das, was in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27 steht? Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott wollte einen Partner, einen ebenbürtigen Partner, mit dem er Gemeinschaft haben könnte. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und wenn wir diese Rolle übernehmen können, dann haben wir Erfüllung unserer Sehnsucht. Und diese Linie finden wir immer wieder. Offenbarung 21 ist der Schluss, dort ist die Rede vom Paradies, wo Gott dann wirklich Gemeinschaft hat mit uns Menschen. Vollkommene, ungetrübte Partnerschaft. Und auch an anderen Stellen lesen wir davon. Zum Beispiel, wer es notieren will, 1. Johannes 1, Vers 2 bis 4. Dort wird gesagt, dass das vollkommene Freude sei, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Was hindert uns denn daran, nachdem es doch Gottes Absicht ist? Wir wollen dieser Frage jetzt mal nicht nachgehen, wir können uns selber mal damit beschäftigen. Was hindert uns daran? Nun eben das Nächste, das gehört auch zum ganzen ersten Teil, Vers 6, das heißt nun zunächst einmal Vers 2. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. Und dann Vers, ja, zunächst mal nur das. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. Seine Wohnungen, das sind die Stätten, wo wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wir haben ja von David viel gehört am Anfang unserer Freizeit. Und wir haben gehört, warum David mit ungeheurem Aufwand, trotz größter Schwierigkeit, die Bundeslade wiederholen ließ. Sie war ja im Exil, er wollte sie wieder bei sich haben in der Hauptstadt in Jerusalem. Warum? Weil er Sehnsucht hatte, tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Und in der Bundeslade war ja Gott gegenwärtig. Dort war die Wohnung Gottes. Und darum hat er sich so viel kosten lassen, wirklich die Bundeslade wieder zu haben. Das ist die Glückseligkeit, von der Gerhard Terstegen auch singt. Das war ein Mann, der das zutiefst begriffen hat. Er sagt, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden, dir ein Heiligtum noch werden. Das war seine Sehnsucht. Dass sein Herz eine Wohnung Gottes sei, ein Heiligtum. Diese Glückseligkeit war schon als kleines Kind eine bedeutsame Sache. Wir beteten, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist diese erfüllte Sehnsucht, die hier im Kindergebet, oder der, mindestens der Schrei nach dieser letzten Geborgenheit in ihm, die hier zum Ausdruck kommt. Nun ist hier in Vers 3 noch etwas Interessantes. Es kommt, gehört alles noch zu dieser ersten Sache in Vers 5, wo es heißt von den Wohnungen, die in seinem Hause wohnen. Da ist die Rede von Vorhöfen. Von Vorhöfen. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Was ist denn das? Vorhöfe, ist er mit so wenig zufrieden? Nun, David kannte und natürlich die Kinder Korah auch sehr genau den Tempel und sie wussten, da ist zunächst einmal der Vorhof und dann das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Gottes Gegenwart war im Allerheiligsten. Nun, der Vorhof, nach dem wir uns heute ausstrecken können, in dem wir uns heute freuen können, ist etwas anderes. Das Allerheiligste, das ist Gottes Gegenwart. Aber was ist nun der Vorhof? Ja, wir hier. Das betrachte ich nun sozusagen als einen Vorhof. Hier heißt es, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Wie viele einsame Gläubige gibt es irgendwo, die eben dieses Geschenk der herzlichen Gemeinschaft nicht haben wie wir. Und sie sehnen sich nach den Vorhöfen des Herrn. Aber auch unser Gebetskämmerlein, wo wir mit dem Herrn in verborgenen Gemeinschaft haben, kann so ein Vorhof des Himmels sein. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott, sagt der Dichter. Das heißt, eine ganzheitliche Befriedigung ist möglich durch Gemeinschaft mit ihm, Leib und Seele. Und danach sehen sich ungeheuer viele Menschen in Württemberg und in Sachsen und in der Schweiz und überall. Jugendliche, Alte, Frauen und Männer, Intellektuelle und ganz Einfache. Sie suchen alle das Gleiche, die letzte Befriedigung. Und dann öffnen sie sich alle möglichen Angeboten in der Esoterik. Neue kosmische Kräfte werden ihnen angeboten und sie probieren es. Bachblütentherapie, Psychotricks und so weiter. Oder ganz primitiv die Lust. Hier habe ich einen Zeitungsausschnitt, glaube aus der Stuttgarter Zeitung. Sehnen Sie sich nach der Kraft früherer Jahre, optimale Leistungskraft, körperliche Fitness und geistige Beweglichkeit, gerade in den besten Jahren? Warum sollten ausgerechnet Sie darauf verzichten? Und dann kommt irgendein Angebot, nicht? Wie das so üblich ist. Ja. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, so heißt es in einem Lied. Und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Doch hier steht in Vers 5, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die also Gemeinschaft mit ihm haben, die loben dich immer da. Hier sind wir mitten im Zentrum unseres Themas. Die loben dich immer da. Das ist nicht erzwungenes Lob. Das ist aus dem Herzen kommendes, beständiges, immer wieder sich wiederholendes Lob und das ist der Himmel auf Erden. Und danach dürfen wir uns immer wieder neu ausstrecken. Dann das nächste, die nächste große Glückseligkeit. Hier wird ein Grundproblem angesprochen. In Vers 6 finden wir es. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Geht es ihnen nicht oft auch so wie mir? Ich habe zu wenig Kraft, zu wenig Power. Ich würde gerne das machen, das machen, das machen und so weiter. Aber zu wenig Kraft, zu wenig Energie, zu wenig Power für die Arbeit, für den Dienst, für alles Mögliche, was wir oft zu tun wünschen. Hier wird uns ein Weg gezeigt. Nicht in eigener Kraft können wir das? Unmöglich. Aber hier ist die Rede von Gottes Kraft. Wohl den Menschen, also glücklich die Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Ein Hinweis auf Gottes Kraft. Wie groß ist denn die Kraft Gottes? Da gibt es gar keine Begrenzung. Absolut nicht. Absolut nicht. Keine Begrenzung. Und diese Kraft hat der David sehr oft in Anspruch genommen und sie erlebt. Denken wir, als er mit dem Philister Goliath kämpfte. Wie gewaltig war da seine innere Kraft. Und viele andere Stellen. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, stets einmal, als er in einer ganz verzweifelten Lage war und sie ihn steinigen wollten. Aber er hat Gottes Kraft erfahren. Hier steht in Vers 7, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Ja, das ist möglich, dass auch wir im Glauben durchs dürre Tal zu gehen haben. Das ist eigentlich heißt es das Tal der Tränen oder das Jammertal wird es auch übersetzt. Das Tal, wo wir wirklich drunten sind, down sind, Tal der Tränen. Das hat Jesus auch erlebt. 40 Tage war er in der Versuchung. Er musste da durchs Dürretal gehen. Das war eine schreckliche Zeit, 40 Tage versucht zu werden. Aber auch in dieser Zeit lebte er von Gott. Und Paulus hat es auch erlebt. Wir wissen ja, wie er angefochten war und wie er dreimal zum Herrn flehte, dass dieser schreckliche Teufelspfahl in ihm genommen würde. Aber er hat die Antwort bekommen: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sie kommt da zur Vollendung. Welche Lebensqualität hat Paulus hier in Anspruch genommen, die völlig unabhängig ist von seiner Schwachheit? Kennst du diese Kraft? Das ist die Lektion, die ich jeden Tag neu durchbuchstabiere, aus dieser Kraft zu leben. Ich habe einen wunderschönen Konfirmationsspruch bekommen, der freut mich immer wieder, obwohl das ja nun schon lange her ist, schon über 50 Jahre. Und da steht Johannes 6, Vers 35, was steht da? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Das heißt, hier wird ein Weg gezeigt, immer wieder den inneren Hunger, das ist auch Sehnsucht, zu stillen. Und ich darf es erfahren, er tut es. In Vers 13 heißt es: Herr Zebaut, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Das ist nun die dritte Glückseligkeit. Der, der wirklich ihm vertraut, der ist glückselig. Gerhard Hirschhagen drückt es so aus: Allgenugsam Wesen, das ich habe erlesen, mir zum höchsten Gut. Du vergnügst alleine völlig innig reine Seele, Geist und Mut. Wer dich hat, ist still und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, der braucht nichts mehr zu verlangen. Das ist erfüllte Sehnsucht, das ist Glückseligkeit. Jesus sagt im selben Sinne in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und das Leben im Überfluss haben sollen. Das ist genau die erfüllte Sehnsucht. Leben, Leben im Überfluss. Es gibt da ein berühmtes Buch von John Bunyan, Pilgerreise, und da hören wir, wie dieser John Bunyan in der Welt völlig unbefriedigt blieb, völlig. Und dann auf einmal packt ihn die Sehnsucht und dann verlässt er die Welt, die Stadt heißt Welt, und er schreit los: Leben, Leben, ewiges Leben! Und er geht los Richtung Jerusalem und er findet durch viele, viele Schwierigkeiten hindurch auch das ewige Leben. Ja. Wie kommen wir dazu? Das ist nun die nächste Frage. Wie finden auch wir die Erfüllung unserer Sehnsucht? Ganz praktisch. Ich will es versuchen, in 5 knappen Punkten aufgrund des Wortes zu beantworten. Zunächst einmal ein Blick auf den Verfasser dieses Liedes. Ein Lied der Kinder Korach. Was waren das für eine Gruppe von Leuten? Das waren Leute aus einer ganz belasteten Familie. Sie hatten ein schweres Erbe zu tragen. Wenn wir das 4. Buch Mose aufschlagen, Vers 1 bis 3 zum Beispiel lesen, dann ist da die Rede: Und Korach, der Sohn sowieso, und die ganzen Kinder, die Söhne, die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer unter den Israeliten und so weiter. Und sie versammelten sich gegen Mose. Und dann ging es ja weiter, diese große Rotte Korah, der Aufruhr, und das Ende war entsetzlich. Sie wurden von der Plage weggerissen, sie wurden vernichtet, sie wurden gerichtet. Wir können es nachlesen, 4. Buch 16 und 17 und so weiter. Nun, die Nachkommen dieses Korah, die wurden nicht mit bestraft. Gott richtet ja die Kinder nicht wegen den Sünden der Väter. aber sie hatten es doch nicht leicht. In Psalm 42, da wird angedeutet, was für eine Sehnsucht in diesen Kindern Korach war. Da steht: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und da ist dann noch vieles gesagt über ihr Schrei nach Gott, über ihre Sehnsucht nach Gott. Aber es blieb nicht so. Sie fanden auch Erfüllung. Und das wird da hier in diesem Lied der Kinder Korah deutlich. In Vers 12 lesen wir: Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Sie haben sich gesehnt und sie haben auch gefunden, was sie sich ersehnt haben, nämlich Gnade. Gnade. Gott bietet allen Gnade an. Gnade ist unverdiente Liebe. Völlig unverdiente Liebe. Gnade bietet er jedem an. In Offenbarung 22 heißt es, Vers 17, wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist genau das, nach dem wir uns sehnen. Es ist nur notwendig, dass wir kommen, oder zuerst, dass wir wollen, dass wir kommen und dass wir nehmen. Diese Gnade seiner Liebe, seiner völlig unverdienten Gnade. Der nehme und der trinke. Das ist also die erste Antwort gewesen. Wie erfahren wir es? Die Erfüllung unserer Sehnsucht. Die Antwort: kommen, nehmen und trinken. Die nächste Antwort ist angedeutet in Vers 5. Dort steht: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Das heißt, wenn wir dort unseren Wohnplatz einnehmen, dann sind wir am rechten Platz. Wir haben am letzten Sonntag diese wichtige Predigt gehört von denen, die nicht mehr singen können, nach Psalm 137. Warum nicht? Weil sie nicht an dem Platz sind, an dem Gott sie haben will. Darum konnten sie nicht mehr singen. Aber hier sind wir am richtigen Platz, Platz der Geborgenheit in seiner Gemeinde. Schluss mit dem Solo-Christentum, wie viele Christen sind. Reine Solisten, sie sind schon Christen, aber sie sagen, dahin gehe ich nicht und dahin nicht und dahin, die sind alle nicht fromm genug und darum sind sie Solisten. Das ist nicht gut. Wo ist unser Platz, wo wir wirklich Erfüllung finden? In der Gemeinde. Die dritte Antwort finden wir in Vers 9. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Höre mein Gebet. Wir dürfen ihm alles sagen. Im Gebet finden wir Erfüllung. Sag ihm alles, was dir fehlt. Sag ihm alles, was dich quält. Und du wirst Erhörung finden. Wie oft habe ich das schon erlebt? Wenn ich mit meiner Not zu ihm gekommen bin, dann haben sich die Dinge geändert. Ich fand Erfüllung. Ich fand Erfüllung. Und das nächste, die vierte Antwort in Vers 11b. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Hier ist ein Plädoyer für den Dienst. Für den Dienst. Ja, Türhüten ist kein sehr angesehener Dienst. Braucht man keine großen Prüfungen zu machen. Aber es ist ein Dienst für den Herrn. Ein ganz schlichter Dienst. Und der kleinste, der schlichteste Dienst, es ist halt der Dienst, der uns zum Herrn bringt. Der uns Erfüllung bringt. Diene dem Herrn mit Freuden. Vielleicht ist es eine andere Aufgabe, die Gott uns bestimmt hat. Nicht nur die Tür hüten, vielleicht singen oder was es auch immer. Oder Kaffee kochen, Kinder erziehen und so weiter. Dienet dem Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das führt zur Erfüllung. Und schließlich, wie finden wir die Erfüllung? Das ist Vers 13, das habe ich ja schon irgendwie mal angedeutet. Herr Zebaut, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Er erfährt, dass Gott der Herr Sonne und Schild ist. Sonne und Schild ist alles, was wir brauchen. Wärme, Klarheit, Licht und Schutz, wenn wir uns auf ihn verlassen. Ich versuche es zusammenzufassen. Sehnsucht und Erfüllung, um das ging es uns ja. Wir alle leben heute noch in dieser Spannung, der Spannung zwischen Sehnsucht und Erfüllung. Wir haben nicht immer die Erfüllung. Wir sind noch auf dem Weg. Vieles, auf das wir hoffen, nachdem wir uns sehnen, hat sich noch nicht erfüllt. Selbst in Römer 8 redet ja Paulus davon. Aber wir dürfen in der Gewissheit, dass alle unsere Sehnsüchte erfüllt werden, ganz getrost sein, so wie es in 2. Korinther 5 steht. Dieweil wir noch in der Hütte sind, sehnen wir uns, aber dort heißt es auch, so sind wir denn getrost. Wir dürfen getrost sein, weil wir wissen, in ihm haben wir jede Erfüllung, alles, was wir brauchen. So wie Ter Stegen sagt, was Geschöpfe haben, kann den Geist nicht laben. Du vergnügst allein. Und darum möchte ich ganz dick unterstreichen, was hier auch in diesem Psalm liegt. Nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus bringt uns letzte Erfüllung. Der Vater von Friedrich Traub, das ist der berühmte China-Missionar aus Komtal, der ist ein China mit etwa 34 Jahre, sehr früh gestorben. Der Vater wohnte als einfacher Mann in Korntal und seine letzten Worte waren: Nur Jesus, nur Jesus. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das zutiefst empfinden: Nur Jesus bringt uns die letzte, tiefste Erfüllung. Aber dann haben wir wirklich alles. Amen. Wir wollen beten. Herr, das ist einfach wunderbar, dass du uns nicht nur ein paar Happen hinwirfst, sondern alles gibst. Wer dich hat, ist still und satt. Du weißt, wie auch oft wir innerlich nicht ganz zufrieden sind, weil wir uns nach anderen Dingen, nach besseren Dingen sehnen. O Herr, vergib, dass wir immer wieder woanders am falschen Platz unsere Sehnsucht anbringen und die Erfüllung suchen. Und wir bitten dich herzlich, lass uns immer wieder neu zutiefst das erkennen, dass wahre Befriedigung bei dir ist. Denn du sagst, ich bin gekommen, dass sie das Leben und es überfließend haben. Wir preisen dich für diese große, wunderbare Verheißung und wir danken dir dafür. Amen.